Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Stell dir mal vor, du stehst am Flughafen. Du wartest auf dein Boarding, trinkst da diesen völlig überteuerten Kaffee und dann laufen sie an dir vorbei. Die Piloten.
Oh ja, das klassische Bild.
Genau. Perfekt sitzende Uniform, die vier goldenen Streifen auf der Schulter, das kleine Rollköfferchen und dieser wahnsinnig selbstbewusste Schritt. Ich glaube, wir alle haben genau dieses Bild im Kopf, ne?
Absolut.
Jeder stellt sich diesen Job im Cockpit einfach unglaublich glamourös vor. Also man sieht die ganze Welt, genießt überall höchsten Respekt und streicht ganz nebenbei ein Gehalt ein, von dem, naja, die meisten da draußen wirklich nur träumen können.
Ja, das ist so die absolute Romantikvorstellung.
Richtig. Aber wenn die Cockpit-Tür dann mal ins Schloss fällt und wir diese ganze Romantik beiseite legen, wie sieht denn die finanzielle Realität in dem Beruf eigentlich wirklich aus? Und genau das wollen wir heute mal für dich aufschlüsseln in dieser Analyse.
Ein sehr guter Plan.
Wir haben die Daten analysiert und schauen heute wirklich hinter die Kulissen. Direkt in die Gehaltsstrukturen und auch in diese ja teils bizarren Regeln der Branche. Wir wollen dir zeigen, was es wirklich kostet und was es am Ende einbringt, so ein Flugzeug zu steuern.
Und das ist ein tiefer Einblick, der sich absolut lohnt. Das Bild, das wir als Passagiere haben, deckt sich nämlich in den seltensten Fällen mit den harten Mechanismen des Marktes. Also, wenn man sich mal unsere Recherchen und die nackten Zahlen ansieht, landen Piloten in Deutschland im Durchschnitt bei knapp 135.000 Euro brutto im Jahr.
135.000. Das ist schon mal eine Ansage.
Das ist enorm, ja. Damit belegen sie Platz 3 der bestbezahlten Berufe im ganzen Land. Direkt hinter Chefärzten und Investmentmanagern. Aber, und das ist das große Aber, dieser Durchschnittswert erzählt eben nicht die ganze Geschichte.
Okay, das heißt?
Er verdeckt völlig, wie hart und extrem ungleich die Realität gerade am Anfang der Karriere aussieht. Und vor allem, welchem eisernen Prinzip man sich für den Rest seines Berufslebens unterwerfen muss.
135.000 Durchschnittsgehalt ist eine verdammt schöne Zahl, aber wie du schon sagst, Durchschnitte können extrem täuschen. Wenn ich jetzt als junger Co-Pilot gerade frisch von der Flugschule komme und meinen allerersten Job antrete, dann sehe ich von diesen 135.000 wahrscheinlich noch gar nichts, oder?
Überhaupt nichts.
Von was für einer Spanne reden wir hier in der Kaxis eigentlich?
Die Spanne ist wirklich gigantisch. Ein frisch gebackener Co-Pilot, der jetzt bei einer kleineren Regional-Airline anfängt, der geht teilweise mit gerade mal 48.000 Euro im Jahr nach Hause.
48.000? Ernsthaft?
Ja. Und am absolut anderen Ende der Skala sitzt dann der extrem erfahrene Langstreckenkapitän bei der Lufthansa-Kernmarke. Dieser Kapitän kann inklusive Boni und Spesen auf weit über 300.000 Euro im Jahr kommen.
Wow.
Wir haben also in ein und demselben Beruf mit exakt derselben Grundausbildung eine Lücke von über 250.000 Euro.
Okay, Wahnsinn. Lass uns das mal aufdröseln. Wie kann das sein? Also, ich meine, bei Ärzten oder Ingenieuren gibt es natürlich auch Gehaltssprünge durch Erfahrung. Ist ja logisch. Aber diese extreme Spreizung, die muss ja irgendwie einen strukturellen Grund haben.
Den hat sie. Und was hier faszinierend ist, das ist ein System, das die gesamte Luftfahrtindustrie weltweit dominiert. Das nennt sich das Senioritätsprinzip.
Senioritätsprinzip, okay.
Genau. In kaum einem anderen zivilen Beruf ist das Karrieresystem derart strikt reglementiert. Sobald du bei einer Airline anfängst, bekommst du quasi eine Nummer. Eine Senioritätsnummer auf einer extrem langen Firmenliste.
Aha.
Und ab dem Tag gilt eine unerbittliche Regel. Wer länger auf dieser Liste steht, wer also die kleinere Nummer hat, bekommt alles zuerst.
Wirklich alles?
Alles. Das betrifft die Gehaltsstufe, die Zuteilung deiner Heimatbasis, die Urlaubsplanung im Sommer, den Wechsel auf ein größeres, besser bezahltes Flugzeug und ganz wichtig, den Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. All das wird durch diese eine Listenposition diktiert.
Ich habe da gerade so eine Analogie im Kopf, die das vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht. Stell dir das System einfach wie so ein riesiges, strenges Videospiel vor. Das Senioritätsprinzip bedeutet quasi, wer am längsten auf einem bestimmten Server, also bei einer bestimmten Airline spielt, der hat das höchste Level.
Ja, das trifft es ziemlich gut.
Du sammelst da deine Erfahrungspunkte, kletterst auf der Liste nach oben und schaltest mit den Jahren die ganzen guten Belohnungen frei. Aber wehe, du entscheidest dich, den Server zu wechseln. Also wenn du zu einer anderen Airline gehst, dann verlierst du all deine mühsam erarbeiteten Erfahrungspunkte.
Richtig, die sind dann komplett weg.
Du nimmst zwar dein Können mit, klar, du bist ja Pilot, aber auf dem Papier fängst du komplett bei Level 1 wieder an. Schlechtestes Gehalt, die unbeliebtesten Flugrouten und beim Sommerurlaub stellst du dich wieder ganz hinten in die Schlange.
Genau so läuft das in der Praxis ab. Und die wirtschaftlichen und auch psychologischen Folgen von diesem goldenen Käfig, die sind enorm.
Goldener Käfig, ja.
Für die etablierten Airlines ist das System natürlich fantastisch, weil es für eine extrem geringe Fluktuation sorgt. Aber für den Piloten bedeutet es eben auch, dass der Aufstieg zum Kapitän, also das sogenannte Command Upgrade, wenn du dann endlich links im Cockpit sitzen und das Sagen haben darfst, dass das primär von dieser Listenposition abhängt.
Und nicht davon, wie gut ich fliege.
Deine herausragende fliegerische Leistung ist natürlich Voraussetzung, logisch. Aber sie beschleunigt den Prozess kein bisschen. Bei der Lufthansa Kernmarke wartest du aktuell durchschnittlich 12 bis 15 Jahre auf diesen linken Sitz.
15 Jahre? Wahnsinn.
Ja. Bei stark wachsenden Gesellschaften, wie zum Beispiel Eurowings, da geht das deutlich schneller. Oft so in 4 bis 10 Jahren. Das liegt einfach daran, dass dort mehr neue Flugzeuge dazukommen und die dementsprechend schneller Kapitäne brauchen.
Okay, das klingt ja erstmal besser.
Hat aber einen Haken. Dein Endgehalt als Kapitän ist dort dann eben auch deutlich niedriger gedeckelt.
Verstehe. Das ist wirklich verrückt. Du bist also für den Rest deines Berufslebens massiv an diese allererste Entscheidung gebunden? Also bei welcher Airline du als junger Mensch deinen allerersten Vertrag unterschreibst?
Ganz genau.
Aber bevor wir überhaupt auf diese Liste kommen, müssen wir erstmal fliegen lernen.
Richtig.
Wie schwer ist es denn überhaupt, diese Eintrittskarte in diesen goldenen Käfig zu bekommen?
Das ist der Moment, in dem die Realität für viele junge Träumer extrem hart wird. Es fängt nämlich schon beim Auswahlverfahren an. Bevor eine renommierte Flugschule dich überhaupt nimmt, musst du durch brutale psychologische und kognitive Assessments.
Sind das diese berüchtigten DLR-Tests?
Exakt. In Deutschland sind das oft die DLR-Tests beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da geht es nicht einfach nur um ein bisschen Kopfrechnen, da wird wirklich getestet, wie du unter absolutem Extremstress funktionierst.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Du musst beispielsweise einen Joystick bedienen, während du über Kopfhörer irgendwelche Zahlen reinhörst, dir räumliche Figuren einprägst und gleichzeitig mathematische Aufgaben löst. Alles gleichzeitig. Und fällst du dadurch, ist der Traum oft schon vorbei.
Puh. Und wenn ich dieses Multitasking-Monster von einem Test dann tatsächlich bestehe, dann fängt die Ausbildung an. Aber anders als bei einem Medizin- oder Jurastudium, wo der Staat ja quasi die Kosten trägt, zahlt mir das hier niemand, richtig?
Richtig. Die Ausbildung zum Verkehrspiloten, also der Erwerb der sogenannten ATPL, steht für Airline Transport Pilot License, das ist reine Privatsache. Das sind erstmal 18 bis 24 Monate pure Intensivstation.
Wow.
Du paukst monatelang Meteorologie, Luftrecht, Navigation und Aerodynamik im Klassenraum. Dann gehst du in unfassbar teure Flugsimulatoren und sammelst schließlich echte Flugstunden. Und da du das in Vollzeit machst, hast du in diesen knapp 2 Jahren einfach 0 Einkommen.
Gar nichts.
Gar nichts. Aber die eigentlichen Ausbildungskosten sind der wirkliche Hammer. Wir haben uns die Zahlen mal angesehen. Branchenweit liegen wir hier bei 60.000 bis 100.000 Euro.
100.000 Euro für eine Ausbildung.
Und es geht noch teurer. Willst du ins absolute Premium-Segment, zum Beispiel an die European Flight Academy, das ist die hauseigene Flugschule der Lufthansa Group, dann sprechen wir über bis zu 120.000 Euro.
Ach du meine Güte.
Ja, die jungen Leute nehmen dafür massive Kredite auf. Die nutzen KfW-Darlehen oder BAföG, wo es nur irgendwie geht.
Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin, sagen wir mal, Anfang 20, ich nehme 120.000 Euro Schulden auf, verdiene 2 Jahre lang keinen Cent, muss aber irgendwie meine Miete und Essen zahlen.
Genau.
Und wenn ich dann fertig bin, habe ich noch nicht mal eine Garantie auf diesen 300.000 Euro Job, sondern starte vielleicht mit diesen 48.000 Euro, von denen ich dann diesen gigantischen Kredit abstottern muss.
So sieht's aus.
Und was passiert eigentlich, wenn mir nach einem Jahr Ausbildung dann plötzlich ein Arzt beim verpflichtenden Medical Check sagt, Herr Pilot, Ihr Augenlicht ist minimal schlechter geworden oder Sie haben da so ein kleines Herzgeräusch?
Dann ist es vorbei. Ja. Dann verlierst du deine Flugtauglichkeit, das sogenannte Medical. Und dann stehst du da mit weit über 100.000 Euro Schulden, ohne diesen Beruf jemals ausüben zu dürfen. Das finanzielle Risiko ist einfach gigantisch.
Das ist ja ein Albtraum.
Die großen Schulen, wie eben die European Flight Academy, wissen das natürlich auch. Und deshalb werben die oft mit einem sogenannten Take-Off-Promise, also einem Startversprechen.
Okay, das heißt?
Sie garantieren dir quasi, dass sie dir 50% der Ausbildungskosten erlassen, falls du innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss keinen Job im Cockpit findest.
Ah, das klingt ja immerhin nach einem kleinen Sicherheitsnetz.
Klingt so. Aber wenn man sich die rechtlichen Details genau ansieht, wird schnell klar, wo der Haken ist. Dieses Versprechen sichert dir nämlich nur irgendeinen Job im Konzern.
Oh.
Es gibt dir absolut keine Garantie auf einen Platz in der gut bezahlten Kernmarke. Die Realität sieht oft so aus, dass viele dieser hochverschuldeten Absolventen ganz gezielt in die günstigeren Tochtergesellschaften gesteuert werden, weil die müssen ja ohnehin jeden Job annehmen, um ihre Kreditraten zu zahlen.
Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Diese jungen, verschuldeten Piloten sind ja aus rein wirtschaftlicher Sicht quasi der perfekte Hebel für eine Airline, um Personalkosten extrem zu drücken.
Exakt.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Wir reden hier immer von der Lufthansa-Kernmarke und den Konzerntöchtern. Für mich als Passagier, wenn ich da draußen am Terminal stehe, da steht auf beiden Flugzeugen Lufthansa drauf. Da ist ein Kranich auf dem Heck. Das Flugzeugmodell ist oft exakt dasselbe. Wie groß ist der Unterschied auf dem Gehaltszettel innerhalb desselben Konzerns dann wirklich?
Der Unterschied ist weitaus gravierender, als sich das die meisten Passagiere überhaupt vorstellen können. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, das liegt alles an juristischen Konstrukten.
Okay.
Die etablierte Lufthansa-Kernmarke hat einen extrem starken Tarifvertrag. Der wurde von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über Jahrzehnte hinweg hart erkämpft. Und da gab es erst kürzlich, also für die Jahre 2023 bis 2026, eine Gehaltssteigerung von 18%.
18%? Wow!
Ein Seniorkapitän im 20. Dienstjahr liegt dort beim tariflichen Grundgehalt bei fast 280.000 Euro. Und mit Zulagen knackt er, wie vorhin erwähnt, problemlos die 300.000-Euro-Marke.
Okay, und wie umgeht das Management nun diesen unfassbar starken und ja auch teuren Tarifvertrag?
Ganz simpel. Indem sie auf dem Papier einfach neue Firmen gründen.
Ach krass.
Ein perfektes Beispiel aus unseren Analysen ist die 2024 ins Leben gerufene Lufthansa City Airlines. Das ist rechtlich gesehen ein völlig eigenes Unternehmen mit einem eigenen Air Operator Certificate, also einer eigenen Betriebsgenehmigung.
Verstehe.
Und weil es eben eine neue Firma ist, gilt dieser alte, teure Tarifvertrag dort schlichtweg nicht. Die Piloten dort fliegen oft exakt dieselben Kurz- und Mittelstrecken. Die tragen auf die Sekunde genau dieselbe Verantwortung für die Passagiere da hinten in der Kabine. Aber sie haben völlig andere Konditionen.
Was heißt das konkret?
Kein 13. Monatsgehalt, keine speziellen Urlaubsboni, viel schlechtere Überstundenregelungen. Und auch bei den größeren Konzerntöchtern wie Eurowings, da liegen die Gehälter grob 15-35% unter denen der Kernmarke.
Das ist heftig.
Die Konsequenz aus dieser Strategie ist eine massive Zweiklassengesellschaft im Cockpit. Ein erfahrener Kapitän bei einer Tochtergesellschaft verdient am Ende des Jahres bis zu 88.000 Euro weniger als sein Kollege bei der Kernmarke. Für, wie gesagt, exakt dieselbe Leistung.
Moment, Moment. Ich muss das kurz zusammenfassen. Ich muss also dieselben brutalen Tests bestehen. Ich trage 120.000 Euro finanzielles Risiko. Ich sitze im exakt selben Flugzeugmodell, habe dieselbe Verantwortung für Menschenleben. Aber nur weil auf meinem Arbeitsvertrag juristisch ein anderes Firmenlogo klebt, kriege ich fast 100.000 Euro weniger im Jahr?
Genau das ist die Realität.
Dass so etwas natürlich für eine extrem explosive Stimmung in der Belegschaft sorgt, das liegt ja komplett auf der Hand. Und ich denke mal, das erklärt auch diese ganzen massiven Streiks, die wir in letzter Zeit gesehen haben, oder? Also wie etwa im Februar 2026, wo echt über 800 Flüge gestrichen werden mussten.
Ganz genau. Aber da müssen wir ganz sachlich draufschauen. Bei diesen Arbeitskämpfen gibt es nämlich ein riesiges Missverständnis in der öffentlichen Wahrnehmung.
Echt? Inwiefern?
Die Leute denken immer, die Piloten streiken, weil ihnen die 135.000 Euro Durchschnittsgehalt nicht reichen und sie einfach noch mehr Grundgehalt wollen.
Klar, das ist so das Klischee, ne? Der gierige Pilot.
Genau. Aber das ist überhaupt nicht der Kern des Konflikts. Wenn man sich die Forderungen ganz objektiv ansieht, geht es bei diesen Streiks fast ausschließlich um den Generationenvertrag und die Altersvorsorge, speziell um den sogenannten Tarifvertrag Übergangsversorgung, kurz TVÜV.
TVÜV, okay. Lass uns da wirklich mal ganz neutral drauf schauen. Weil wir haben in unseren Analysen gesehen, beide Seiten haben hier Positionen, die absolut Sinn ergeben, wenn man mal ihre jeweilige Perspektive einnimmt.
Absolut.
Versetzen wir uns mal in so einen 58-jährigen Piloten. Der fliegt jetzt seit über 30 Jahren. Das bedeutet 3 Jahrzehnte Schichtdienst, ständige Störung des Biorhythmus durch Jetlag, diese extrem trockene Kabinenluft und eine Belastung durch kosmische Strahlung in großer Höhe, die man echt nicht unterschätzen darf.
Ja, das zerrt massiv am Körper.
Der Körper macht es irgendwann einfach nicht mehr mit. Und die Reaktionszeiten, die lassen natürlich nach. Das ist einfach menschlich. Aus Sicherheitsgründen war es deshalb in der Tradition so geregelt, dass diese Piloten zwischen 55 und 60 Jahren in so einen Vorruhestand gehen durften.
Richtig. Das war lange der Standard.
Und die Gewerkschaft fordert eben, dass sie in dieser Übergangszeit, bis sie dann in die reguläre Rente gehen, rund 60% ihres letzten Gehalts bekommen. Das wären bei einem Kapitän etwa 11.500 Euro im Monat. Und zusätzlich wollen sie die generelle betriebliche Altersvorsorge von bisher 820 Euro auf 2.600 Euro anheben. Aus Sicht des Piloten, der seine Gesundheit gegeben hat, ist das natürlich die verdiente und auch notwendige Absicherung.
Das ist die eine Seite der Medaille, ganz klar. Aber jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle des Airline-Managements. Die sitzen da in der Zentrale und sehen, wie Low-Cost-Carrier, also Ryanair, Wizz Air und wie sie alle heißen, den europäischen Markt mit extrem billigen Tickets förmlich fluten.
Ja, für 20 Euro nach Mallorca und so?
Genau. Und diese Konkurrenten haben solche historischen, millionenschweren Rentenversprechen überhaupt nicht in ihren Büchern. Für die Geschäftsführung sind diese großzügigen Altprivilegien, die stammen ja aus einer vergangenen goldenen Luftfahrt-Ära, schlichtweg ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und der kann im schlimmsten Fall echt existenzbedrohend werden.
Also wollen die das loswerden?
Sie haben angeboten, die reguläre Altersvorsorge für alle Piloten um 50% zu erhöhen, aber dafür eben diese teure Frührente in der alten Form zu beenden.
Weißt du, das ist ein Konflikt, der eigentlich fast nicht aufzulösen ist. Der Pilot will und braucht ja seine gesundheitliche und finanzielle Sicherheit. Das Unternehmen braucht radikale Kostensenkungen, um überhaupt auf diesem Markt noch überleben zu können.
Ja, da prallen Welten aufeinander.
Und weil in Deutschland eben alles so starr über diese Gewerkschaften und dieses Senioritätsprinzip geregelt ist, entlädt sich dieser ganze Druck dann halt auf der Straße bzw. am Gate in Form von Streiks. Das bringt mich aber noch zu einer ganz anderen, extrem wichtigen Frage. Wenn dieses deutsche System so unflexibel ist, wie machen es dann Piloten, die sich diesem starren Konstrukt einfach nicht unterwerfen wollen? Schränkt uns dieser Fokus auf Deutschland da vielleicht ein bisschen ein? Wie sieht das denn im Ausland aus?
Oh, der Blick nach draußen ist extrem aufschlussreich. Deutschland ist auf dem globalen Markt nämlich gar nicht die absolute Spitze. Im weltweiten Vergleich liegen wir bei den Top-Gehältern, laut unseren Daten, nur auf Platz 10.
Ach echt? Nur Platz 10?
Ja. Der absolute Ausnahmemarkt, das sind die USA. Die haben sich gehaltstechnisch fast völlig vom Rest der Welt entkoppelt. Ein Senior-Kapitän bei einer großen US-Airline, also sowas wie Delta, American oder United, der verdient heute zwischen 323.000 und, halte dich fest, unvorstellbaren 470.000 US-Dollar im Jahr.
470.000?
Sogar der Median, also die absolute Mitte aller Pilotengehälter in den USA, liegt bei über 226.000 US-Dollar.
Wow, bis zu 470.000 Dollar? Das ist ja irre. Woran liegt das? Also haben die Airlines dort einfach Geld zu verschenken oder was ist da los?
Schön wär's. Nee. Nein, das ist reines Angebot und Nachfrage. Und das wird befeuert durch 3 ganz klare Faktoren.
Okay.
Erstens rollt durch die USA gerade eine massive Pensionierungswelle. Da gehen zehntausende Piloten in Rente. Es herrscht ein absolut akuter Personalmangel.
Ah, okay. Verknappung.
Genau. Zweitens hat die dortige Luftfahrtbehörde, die FAA, eine extrem strikte Regelung erlassen. Die sogenannte 1500-Stunden-Regel.
Was bedeutet das?
Du darfst dort nicht wie hier in Europa mit 200 Flugstunden frisch aus der Flugschule kommen und dich direkt als Co-Pilot in einen großen Airbus setzen. In den USA musst du vorher erstmal 1500 Flugstunden sammeln, zum Beispiel als Fluglehrer oder indem du kleine Propellermaschinen fliegst für wirklich winziges Geld.
Oh, das ist ja ein extremer Flaschenhals.
Genau, das verklappt den Nachwuchs massiv. Und drittens haben sie in den USA extrem aggressive und durchsetzungsfähige Gewerkschaften. Allen voran die ALPA. Und die münzen diesen Mangel einfach gnadenlos in extrem hohe Gehalte um.
Das ist ja echt ein völlig anderes Ökosystem. Und wenn wir schon international schauen, wir dürfen wahrscheinlich auch den Nahen Osten nicht vergessen, oder?
Exakt. Also Airlines wie Emirates, Qatar Airways oder Etihad in den Emiraten, die zahlen ebenfalls absolute Spitzengehälter. Da reden wir oft von bis zu 350.000 US-Dollar. Wahnsinn.
Aber der riesige Unterschied dort ist das Steuersystem. Dieses Gehalt fließt da in der Regel komplett steuerfrei auf dein Konto. Wenn du also bereit bist, dein ganzes Leben nach Dubai oder Doha zu verlagern, dann ist das rein finanziell eigentlich kaum zu schlagen.
Also, was bedeutet das alles? Was ist mit den Leuten, die jetzt vielleicht Familie in Deutschland haben, hier ihr Häuschen abbezahlen und einfach nicht nach Texas oder Dubai auswandern können oder wollen? Wir haben ja gelernt, du hast in Deutschland diese Senioritätsnummer und bist quasi im Tarifvertrag gefangen. Frei verhandeln mit dem Chef ist ausgeschlossen.
Richtig. Gibt es in diesem engen deutschen System dann überhaupt noch irgendwelche Wege, sein Gehalt proaktiv zu pushen, ohne jetzt 15 Jahre auf diese Beförderung warten zu müssen?
Durchaus, ja. Wenn man diese ganzen Tarifwerke mal ganz genau liest, dann findet man drei sehr konkrete Hebel. Drei Gehaltshacks, mit denen Piloten auch hier in Deutschland ihr Einkommen aktiv maximieren können.
Okay, erzähl.
Der erste Hebel, das sind Zusatzausbildungen. Du kannst dich zum Ausbilder oder auch zum Prüfer für den Flugsimulator weiterbilden lassen. In der Fachsprache nennt sich das TRI oder TRE.
Was bringt das finanziell?
Naja, dafür gehst du zwar an deinen flugfreien Tagen in den Simulator, um die Kollegen da auszubilden oder eben zu prüfen, aber das bringt dir bis zu 25.000 Euro extra im Jahr ein.
Okay, das ist ordentlich. Der zweite Hebel, der mir jetzt so sofort in den Sinn kommt, das ist wahrscheinlich die Streckenwahl, oder? Also, ob ich jetzt auf der Kurzstrecke quer durch Europa fliege oder eben die Langstrecke nach Asien oder Amerika mache. Das Grundgehalt mag ja durch diese Seniorität ähnlich reguliert sein, aber auf der Langstrecke kommen doch diese ganzen Spesen ins Spiel.
Ganz genau, das sind die sogenannten Per Diems. Das ist steuerfreies Geld für deine Verpflegung im Ausland. Wenn du auf Langstrecke bist, verbringst du ja extrem viel Zeit im Layover, also in Hotels am anderen Ende der Welt.
Klar.
Und dafür gibt es feste Sätze. Die liegen meist so zwischen 50 und 70 Euro pro Tag, komplett steuerfrei. Wenn du das mal auf ein ganzes Jahr hochrechnest, ist das ein echt gewaltiger Gehaltsbooster, den diese Kurzstreckenpiloten so in der Form gar nicht haben.
Macht total Sinn. Und der dritte Hebel?
Das ist ein sehr mächtiger Hebel. Das sind die sogenannten Blockstunden und die freiwilligen Zusatzdienste.
Blockstunden. Erklär das bitte mal genauer. Das ist ja so ein Begriff, den man echt oft hört in dem Zusammenhang. Aber wie wird das eigentlich gemessen? Heißt das einfach Zeit auf der Arbeit?
Eben nicht. Und genau das ist der Trick an der Sache. Das Wort Block kommt von diesen Bremsklötzen an den Rädern des Flugzeugs. Eine Blockstunde fängt auf die Sekunde genau dann an, wenn das Flugzeug vom Gate zurückgeschoben wird und diese Klötze entfernt werden.
Okay.
Und sie endet erst dann, wenn das Flugzeug am Zielort am Gate steht und die Bremsklötze wieder angelegt sind.
Aha. Das bedeutet, die ganze Zeit, die der Pilot vorher im Briefingraum verbringt, dieser Rundgang außen um die Maschine, das Warten beim Boarden oder das kennt man ja auch, wenn das Flugzeug wegen dem Gewitter stundenlang mit offenen Türen am Gate rumsteht, all das ist keine Blockstunden.
Ganz genau. All das fließt nicht in diese spezielle Vergütung ein.
Okay, das heißt also, ich bin zwar bei der Arbeit, sammel aber in der Zeit gar keine Blockstunden. Wie pusht das dann mein Gehalt?
Indem du an deinen eigentlichen freien Tagen einspringst.
Ah, okay.
Wenn im System mal wieder Not am Mann ist und du freiwillig zusätzliche Flüge übernimmst, dann sammelst du natürlich mehr von diesen reinen Blockstunden. Und die Tarifverträge besagen in der Regel, sobald du in einem einzigen Monat die Grenze von 75 Blockstunden überschreitest, dann greift ein extremer Überstundenzuschlag.
Oha.
Ab dann wird jede weitere Stunde mit einem satten Aufschlag von 16% vergütet. Wer also bereit ist, wirklich seine Freizeit zu opfern und extrem viel im Flugzeug zu sitzen, der kann sein Jahresbrutto auf diese Weise sehr, sehr deutlich nach oben schrauben.
Lass uns all diese Puzzleteile mal für dich zusammenfügen. Wir haben jetzt gesehen, dieser Pilotenberuf ist weit entfernt von einem simplen »Ich setze mich rein und kassiere ab«. Wenn du in dieser Branche wirklich das finanzielle Maximum herausholen willst, ist das ein echter Drahtseilakt.
Absolut.
Alles steht und fällt mit dem perfekten Timing bei der Wahl deines allerersten Arbeitgebers, denn diese eine Unterschrift bestimmt deine Senioritätsnummer für den Rest deines Lebens.
Richtig.
Du brauchst ganz am Anfang den Mut, immense Schulden für eine Ausbildung aufzunehmen, die dir am Ende keine wirkliche Erfolgsgarantie gibt. Du musst die physische und psychische Belastung von diesem Schichtdienst, der Strahlung und diesen ständigen Prüfungen aushalten. Und über allem schwebt eben jeden Tag das Risiko, dass der Arzt beim Medical den Daumen senkt und deine Karriere von einer Sekunde auf die andere vorbei ist.
Weshalb teure Loss-of-License-Versicherungen für Piloten auch eine absolute Pflicht sind.
Richtig. Ohne die geht gar nichts.
Dem habe ich eigentlich kaum noch etwas hinzuzufügen. Aber ich möchte dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten, ja, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Gerne.
Ja. Wir haben ja heute extrem viel über dieses starre Senioritätsprinzip gesprochen, also über diese Erfahrung auf der Liste, die einen Piloten nach 15 oder 20 Jahren so wahnsinnig wertvoll und eben auch teuer für die Airline macht.
Ja.
Überleg dir mal Folgendes. Was passiert eigentlich mit genau diesem System, wenn wir jetzt mal 10 oder 15 Jahre in die Zukunft schauen? Künstliche Intelligenz und hochkomplexe Autopilotensysteme, die machen gerade massive Fortschritte. Die könnten den rein handwerklichen Job im Cockpit radikal vereinfachen. Vielleicht sogar so weit, dass Flugzeuge irgendwann komplett autonom fliegen könnten.
Oh, spannender Punkt.
Wird diese mühsam angesammelte menschliche Erfahrung dann plötzlich wertlos? Stürzen die Gehälter ins Bodenlose ab, weil man eigentlich nur noch so eine Art Systemüberwacher braucht? Oder? Und das ist die andere Möglichkeit, passiert das genaue Gegenteil. Wird der erfahrene, souveräne Pilot im Cockpit dann erst recht zu einem bezahlten Luxussicherheitsmerkmal, zu einer menschlichen Premium-Garantie, die die Passagiere einfordern und die sich Airlines für extrem viel Geld einkaufen müssen?
Das ist wirklich die 1-Million-Dollar-Frage für die Zukunft der Luftfahrt. Behalte das einfach mal im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal durchs Terminal läufst oder beim Einsteigen da vorne einen Blick ins Cockpit wirfst. Schön, dass du heute bei diesem tiefen Einblick dabei warst und gemeinsam mit uns hinter die Kulissen geschaut hast. Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazin-Podcasts hier auf stellenmarkt.de.